HR Info. Das Interview mit Christian Janisch. Er ist einer der Gründer von Dein Bus. Der Fernbusanbieter aus Offenbach hat das Monopol der Deutschen Bahn gebrochen und den freien Fernbusmarkt so erst möglich gemacht. Eine Revolution, die jetzt ihre Kinder frisst? Denn inzwischen wird der Markt von Großkonzernen beherrscht. Dein Bus stand kürzlich vor dem Aus. Erst in letzter Sekunde wurde ein Investor gefunden. Über Sorgen und Glücksmomente und wie Dein Bus im hart umkämpften Markt überleben will, darüber spricht Christian Janisch mit hr-info-Wirtschaftsredakteurin Heidi Radwilas.
Herr Janisch, ich würde ganz gerne mit einem Spiel beginnen, unser Gespräch. Nämlich, ich würde ganz gerne einzelne Begriffe nennen und Sie sagen mir dann ganz spontan, was Sie damit verbinden, Sie ganz persönlich.
Okay.
Größtes Glück.
Familie und Freunde zu haben, die mich immer unterstützen, egal was ich tue.
Fernbus.
Toll, der Wegbereiter für einen Markt zu sein, den jetzt 20 Millionen Menschen genutzt haben und sowas Großes mit angeschoben zu haben.
Scheitern.
Passiert, macht einen größer und das erkennt man aber immer erst hinterher.
Deutsche Bahn.
Großer monopolistischer Anbieter am Markt, der noch nicht so ganz wusste, wie er auf Fernbusse reagieren soll und jetzt nach 2,5 Jahren endlich reagiert. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Sie haben ja den Markt für Fernbusse erst bereitet. Sie waren damals noch Student, haben das Ganze mit zwei weiteren Studenten gegründet. Wie kommt man um Himmels Willen darauf, als Student unbedingt einen Fernbus oder eine Fernbuslinie zu gründen?
Aus der eigenen Not raus. Wir haben in Friedrichshafen am Bodensee studiert, an der Zeppelin-Universität. Und das ist schon so ein bisschen Diaspora. Man muss, wenn man von dort weg möchte, mit einer Regionalbahn fahren, der berühmten Schwäbischen Eisenbahn bis Ulm. Und dort hat man dann immer den Anschluss, den man verpasst und es war sehr teuer. Und das hat uns so geärgert, dass wir uns gefragt haben, warum gibt es eigentlich in Deutschland keine Alternativen. Und als wir drei, Alex, Ingo, meine Mitgründer und ich, im Ausland waren, haben wir gemerkt, da gibt es Fernbusse, die funktionieren wunderbar, die sind pünktlich, die sind sehr zuverlässig und die sind vor allen Dingen unschlagbar günstig. Und wir haben uns dann in Deutschland gefragt, warum eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen ist, Fernbusse anzubieten. Also am Anfang haben wir überhaupt nicht gewusst, dass die Deutsche Bahn ein Monopol hat. Und das war so eigentlich der Auslöser für diese Idee.
Sie haben eben gerade Ihre Universität ins Spiel gebracht. Das ist die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Sie haben gesagt, da wird das Unternehmertum gefördert. Haben Sie insgesamt das Gefühl, dass das ansonsten in Deutschland oder auch auf anderen Unis nicht so der Fall ist? Passiert da zu wenig?
Das ist, glaube ich, was sich sehr verändert, dass es heute an vielen Universitäten nicht mehr nur die klassische Karriere danach in einem Angestelltenverhältnis präsent ist, sondern dass man eben auch unterstützt bei der Unternehmensgründung.
Das heißt, der Vorwurf, den es ganz häufig gibt, dass man sagt, in Deutschland, da zählt das Unternehmertum ja viel zu wenig, das sehen Sie gar nicht mehr. Da sagen Sie, das hat sich längst geändert, die junge Generation oder die jüngere Generation, das sind so sozusagen richtige Unternehmer, die wirklich was anpacken wollen und eigene Ideen umsetzen wollen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da hinkt so ein bisschen der öffentliche Diskurs noch hinterher. Auf der anderen Seite gibt es auch immer noch viele Zweifler und auch viele Strukturen, die noch nicht auf diese neue Arbeitswelt angepasst sind. Wir haben immer ganz viel Gegenwind bekommen am Anfang von zum Beispiel Banken, die nicht an die Idee geglaubt haben. Viele Leute haben uns für verrückt erklärt, dass wir gerade ein Busunternehmen gründen. Aber wir haben auch sehr, sehr viel Wohlwollen erfahren. Und ohne das wären wir auch nicht so erfolgreich geworden. Gerade in der Anfangszeit haben wir sehr viel Unterstützung von Leuten gekriegt, die einfach ihr Wissen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben bei einem Bierchen oder auf einer Fachtagung.
Trotzdem braucht man natürlich auch die nötige Finanz, auch wenn die guten Ideen ansonsten auch anerkannt werden. Wer hat Ihnen denn geholfen bei der Finanzierung? Sie haben gesagt, die Banken waren erstmal eher zurückhaltend.
Ja, wenn man von der Universität kommt und damals war Fernbusverkehr in Deutschland ja noch nicht offiziell erlaubt. Das heißt, wir hatten eigentlich ein Geschäftsmodell in einem rechtlichen Graubereich, hatten natürlich als Studenten auch keine Sicherheiten. Dann ist es natürlich unmöglich, bei Banken Geld zu bekommen. Es gibt ein paar Gründerstipendien, das ist aber eben auch sehr nachgefragt und nicht ganz so einfach. Wir haben dann am Anfang natürlich in den ersten Jahren, muss man sagen, einfach Verzicht geübt. Wir haben viele Mitarbeiter vor uns eingestellt, bevor wir uns selbst ein Gehalt gezahlt haben. Haben auch Freunde angepumpt und Eltern. Also so dieses, was viele Startups oder kleine Unternehmen am Anfang machen, Friends, Fools and Family, die haben uns mitfinanziert.
Wie viel haben die denn so finanziert, diese Friends, Fools und Family? Also das heißt ja Freunde, Idioten, muss man fast sagen, und Familie.
Es hat gereicht, um die ersten 1-2 Jahre zu überleben. Und dann sind wir auch relativ schnell aus eigenen Umsätzen, kann man schon sagen, gewachsen. Also wir haben gemerkt, dass unser Produkt auch funktioniert und haben dann eben das, was wir eingenommen haben, lange wieder voll investiert. Auf die lange Sicht hat es dann natürlich nicht funktioniert. Gerade jetzt eben mit dem starken Preiskampf im letzten Jahr. Da haben wir es nicht geschafft, leider einen größeren Finanzinvestor an Bord zu holen, der diese Verluste, die wir gefahren haben, eben auszugleichen.
Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drauf. Ich finde es aber auch ganz interessant, was die Deutsche Bahn angeht. Sie haben ja gesagt, Sie haben am Anfang im Grunde genommen ein ganz gutes Geschäft gemacht. Dann aber ist ja die Bahn auf Sie aufmerksam geworden und Sie haben Post bekommen mit einer Unterlassungsklage. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie in dem Moment gedacht haben, als Sie den Brief aufgemacht haben?
Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Ich habe gedacht, Gott sei Dank, es ist die Deutsche Bahn, die uns verklagt hat.
Wieso Gott sei Dank?
Die Deutsche Bahn Fernverkehr. Naja, es war ja schon klar, dass wir mit unseren Fernbussen, die einfach günstiger waren als die Bahn nicht sehr glücklich machen werden. Die Bahn hat in der Vergangenheit, also bevor wir mit unserem Konzept gestartet sind, schon auch solche Verkehre immer unterbunden. Also kleinere Anbieter, die das mal mit Minibussen probiert hatten, die haben schon auch immer Ärger mit den Rechtsabteilungen der Bahn gekriegt. Aber das waren immer kleine Tochterunternehmen. Und wir haben uns dann sehr gefreut, dass die Deutsche Bahn Fernverkehrs AG uns tatsächlich verklagt hat. Also das war ein richtiger Name. Und uns war klar, entweder wir hören jetzt auf oder wir nutzen dieses Ganze für uns, machen wirklich publik, was die Bahn da betreibt, um Wettbewerb zu unterdrücken und nutzen das für uns und sagen, die Deutsche Bahn, der große, böse Goliath, vertrischt hier gerade den kleinen David, die armen kleinen drei Studenten, die doch eigentlich nur Bus fahren. Und das haben wir dann, glaube ich, auch ganz clever geritten. Diese Medienwelle haben wir für uns genutzt.
Und der kleine David, der hat ja dann gewonnen vor dem Landgericht hier in Frankfurt. Es gibt ein Bild von Ihnen dreien vorm Gericht nach der Urteilsverkündung. Geballte Sieger, Fäuste, Sieger, Posen. Wer Interesse dran hat von den Hörern, mal bitte online gucken. Wir haben das online gestellt. Da erinnern Sie sich bestimmt noch ganz gut dran, was da in Ihren Herzen vorging. Was war da los?
Das war echt ein Tag unter Starkstrom. Also wirklich von morgens um 5 Uhr bin ich aufgestanden, weil eben so viel noch zu organisieren war. Und da erinnere ich mich noch sehr genau dran, wie die Anspannung auch wirklich spürbar war im Gerichtssaal. Es wurde zweimal der Sitzungssaal verändert, vergrößert, weil eben die Nachfrage so groß war. Wir waren dann am Schluss im größten Sitzungssaal im Landgericht hier in Frankfurt und es war wirklich Totenstille. Die Richterin kam rein und fing dann eben an, das Urteil zu verlesen. Und ich habe mich gar nicht getraut. Ich habe wirklich ganz großen Respekt vor der Richterin und dem Gericht gehabt. Aber es ging ein Jubeln durch den Raum, dem ich mich nicht ganz anschließen konnte, weil ich dachte, nee, wir müssen uns hier wirklich benehmen. Das ist ein Gericht. Aber die Menge von Leuten, die da gekommen waren, um uns auch eben zu unterstützen, Freunde, Journalisten, auch Interessierte, die haben einfach gejubelt, als gesagt wurde, die Klage ist abzuweisen.
Was haben Sie von diesem Tag für sich mitgenommen, was so das eigene Unternehmertum angeht? Haben Sie da für sich einfach gedacht, so Leute, hier geht alles?
Nein, das war in der Situation eigentlich gar nicht so präsent. Ist auch direkt weitergegangen. Also wir sind raus aus dem Gerichtssaal, da waren dann ganz viele Kameras und dann habe ich eigentlich bis abends um 2 habe ich weitergearbeitet. Und da war eigentlich überhaupt gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Das kommt dann immer Tage oder Wochen später. Das habe ich jetzt schon häufiger beobachtet. In den Situationen selbst, da denkt man relativ wenig in eine weitere Zukunft. Das erschließt sich dann erst immer in der Zeit danach.
Trotzdem, Sie haben an diesem Tag für sich einen großen Sieg erringen können. Es ging ja auch noch weiter. Ihre Busse durften fahren. Sie haben sich noch weiter drum bemüht. Am Ende gab es eine wirkliche Marktöffnung. Der Bundestag hat das entsprechende Gesetz geändert. Seit 2013 dürfen hier in Deutschland Fernbusse fahren, wie sie lustig sind, in Anführungszeichen. Und das hat den Markt ja hier ganz gehörig umgekrempelt. Wir haben fast 30 Anbieter hier auf dem deutschen Markt innerhalb von 2 Jahren. Es gibt einen massiven Preiskampf. Sie haben es angesprochen. Haben Sie damit gerechnet?
Das war damals nicht absehbar. Auch die ganzen Experten, die damals schon Studien veröffentlicht hatten, wie groß der Markt einmal werden könnte, haben deutlich kleinere Volumina angenommen. Wir hätten das uns damals auch nicht träumen können, dass das wirklich so einen Boom geben wird. Wir wussten, das Produkt funktioniert. Wir wussten auch, da ist Nachfrage. Das haben wir ab dem ersten Tag, als unser Bus gefahren ist, wirklich gespürt, dass ein ganz großes Bedürfnis nach günstigerer Mobilität da ist. Aber dass wir mal so einen schweren Verkehrsmarkt etablieren werden oder mit etablieren werden, Das haben wir nicht erwartet.
Sie sind einerseits in dieser Angelegenheit sozusagen, haben Sie einen großen Namen sich erworben. Und auf der anderen Seite gehören Sie ja mit zu den kleinsten Anbietern mittlerweile im Markt. Tut einem das nicht ein kleines bisschen weh, dass man sagt, im Grunde genommen habe ich das hier eigentlich erst ermöglicht und jetzt muss ich hier rumkrebsen und muss gucken, wie ich hier überhaupt zurande komme, habe mit Insolvenz und sonstigen Dingen zu kämpfen. Schmettert einen das nicht auch mal ein bisschen nieder?
Da habe ich tatsächlich zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite wäre es natürlich schöner, irgendwie größer geworden zu sein und das alles mitnehmen zu können und jetzt zu sagen, ja, wir haben nicht nur den Markt eröffnet, wir haben auch tatsächlich wirklich ein großes Unternehmen draus gebaut. Auf der anderen Seite bin ich immer noch unheimlich beeindruckt und glücklich und stolz, was wir, das ist ja nicht eine Leistung von mir, sondern was eben unser Team in Offenbach, was wir geschafft haben, dass wir es geschafft haben, ein Thema auf die öffentliche Agenda zu bringen, dass wir Politiker davon überzeugen konnten, zu uns zu kommen ins Büro, dass sie sich angehört haben, was wir sagen, dass der Verkehrsausschuss in Berlin sich mit der Klage beschäftigt hat und dass dieses Gesetz nicht, was lange Zeit so aussah, wieder in der Schublade verschwindet, sondern dann umgesetzt wird. Das ist eigentlich das, was für mich bleibt. Ich meine, als wir gegründet haben, waren wir 25, 26 und 27 Jahre. Das erste Unternehmen, das doch so eine nachhaltige Veränderung in diesem Land verursacht, das ist das, was eigentlich eher überwiegt. Weil das habe ich gemerkt, das kleine bisschen Lebenszeit, was wir haben, das kann man schon wirklich nutzen. Also man kann was verändern. Das ist nicht so, dass wir hier einfach nur rumhampeln auf der Erde und uns passiert nichts, sondern das, was wir tun, hat wirklich eine Auswirkung. Und das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten verändert hat in den letzten Jahren, zu merken, was für eine Handlungsmacht der einzelne Mensch auf der Erde eben hat. Wir waren ja wirklich nicht, ja, wir kannten uns nicht mit aus mit Busunternehmen, wir hatten keine großen finanziellen Hintergründe, wir haben einfach ein bisschen geträumt und haben ein bisschen revolutioniert und zivilen Ungehorsam gezeigt und das hat funktioniert und ermöglicht jetzt sehr vielen Menschen günstiger als früher mit Bus und Bahn zu fahren.
Nichtsdestotrotz haben Sie jetzt sehr zu kämpfen in dem momentanen Markt. Warum ist der eigentlich für so viele Anbieter so interessant? Auf der einen Seite, wenn wir auf der anderen Seite auch manche Anbieter haben, die den Markt schon längst wieder verlassen haben. Also beispielsweise City2City, die haben einen großen Investor auch zwar im Hintergrund, aber die haben gesagt, hier kann man kein Geld verdienen in Deutschland. Wir ziehen uns zurück. Das fand ich also schon recht erstaunlich. ADAC hat sich zurückgezogen, sicherlich auch noch aus anderen Gründen, die ich jetzt hier nicht diskutieren möchte, aber sicherlich auch, weil man gesagt hat, das ist vielleicht nicht der Markt, wo man so viel Geld verdienen kann. Warum glauben Sie, dass man hier so viel Geld verdienen kann?
Wenn man sich andere Länder anguckt, wo der Fernbus in einem reiferen oder der Fernbusmarkt sich schon weiterentwickelt hat und in einem reiferen Zustand ist, kann man das schon sehen, dass die Nachfrage groß sein kann. Ich rechne da schon auch mit Deutschland für, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angeht, was Nachfrage angeht, was Wachstum angeht. Es sind erst knapp 4 oder 5% in Deutschland überhaupt mit dem Fernbus gefahren. Deutlich mehr, 30 bis 40% können sich das aber vorstellen, den Fernbus mal zu nutzen und da sieht man schon, dass da eben noch viel Luft nach oben ist.
Gut, das macht den Markt einmal interessant. Auf der anderen Seite haben wir ja besprochen, gibt es dann so viele, die sich um diesen Markt reißen, dass hier einfach im Augenblick ein sehr strenger Verdrängungskampf tobt. Sie sind fast Opfer dieses Verdrängungskampfes geworden. Sie haben Insolvenz anmelden müssen im November. Da wird man relativ schnell erwachsen, oder?
Das bin ich, glaube ich, schon eine Weile, ja. Das war auch nicht so, dass das jetzt erst im letzten Herbst ein schwieriger Markt war. Das war eben die ganzen letzten 4, 5 Jahre eigentlich Kampf. Wir haben ja immer gegen irgendwie eine neue große Herausforderung gekämpft. Am Anfang gegen eine Gesetzgebung, dann gegen die Deutsche Bahn und dann eben mit einem sehr schnell gewachsenen Markt, der von ja auch sehr großen, finanzkräftigen Wettbewerbern eben mitgestaltet wurde. Das ist auch noch nicht vorbei. Aber jetzt sind wir eben das erste Mal in der Situation, dass wir wirklich auch agieren können, dass wir eben auch uns nicht über den nächsten Monat Gedanken machen müssen, wie es da finanziell aussieht. Rückblickend war damit die Insolvenz eigentlich für das Unternehmen ein Glücksfall, kann man fast sagen. Wir sind jetzt eben einfach deutlich langfristiger in der Planung als bisher, aber in der Situation und auch was jetzt eben so an Nachwehen noch kommt an der einen oder anderen Stelle, war das natürlich eine ganz schwierige Zeit. Die möchte ich auch keinem Mitbewerber gönnen und ich bin froh, dass wir da so gut durchgegangen sind, dass wir es geschafft haben, dass das Team so zusammengehalten hat und dass wir es überlebt haben. Aber es hätte auch anders sein können und im Januar wären die Lichter tatsächlich ausgegangen. Das war bis 2 Tage vor Weihnachten ja nicht klar.
Was war denn besonders schwer an dieser Zeit für Sie?
Am schwierigsten war eigentlich, dass ich zwar sehr viele Menschen kenne, aber es immer schwierig ist in so einer Situation, jemand zu finden, der so eine Erfahrung schon mal geteilt hat. Ich habe oft abends im Auto auf dem Heimweg gesessen und habe mir auch mal das ein oder andere Tränchen weggewischt und habe gedacht, wen könntest du denn jetzt mal anrufen, der mal durch so eine Situation gegangen ist? Und da ist es dann immer, finde ich, schwierig, den richtigen Menschen in dem Moment zu finden, mit dem man das Ganze mal durchreflektieren kann.
Und haben Sie denn so jemanden gefunden?
Also zum Glück sind wir ja nicht alleine, sonst hätten wir das, glaube ich, auch in den letzten Jahren nicht durchgestanden. Es sind ja immer, wir waren ja am Anfang zu dritt, drei Gründer. Und sind jetzt noch zu zweit. Der eine ist wieder, Ingo ist wieder zurück an die Universität gegangen, um nochmal zu studieren. Aber das möchte ich nicht missen, mein Kompagnon Alexander, der einfach da ist. Und wir können uns eben auch auf einer emotionalen Seite sehr gut austauschen. Und sonst wird man, glaube ich, so ein Unternehmen nicht gründen können. Das ist wirklich wie ein Dampfdruck-Kochtopf und da braucht man sich schon gegeneinander.
Jetzt haben Sie gesagt, die Insolvenz, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es war ja auch nicht klar, ob Sie überhaupt wirklich noch jemanden finden, der nochmal in das Unternehmen investiert. Sie haben dann kurz vor knapp noch jemanden gefunden, Anfang diesen Jahres. Tilman Reit, es ist jemand, der ist in Ihrem Alter. Kennen Sie sich von früher?
Gar nicht, nein. Tilman Reit hat aus der Presse von der Insolvenz erfahren. Er ist schon häufiger mit uns mitgefahren. Wie wir dann in den ersten Gesprächen erfahren haben, war also unheimlich gut informiert. Und es gab ja mehrere Interessenten dann, also das war eben schon auch zu sehen. Wir haben nicht eine Firma aufgebaut, die nichts wert ist, sondern es gab wirklich mehrere Angebote am Ende auch und Tilman Reit konnte sich durchsetzen.
Er ist ja nicht ganz unumstritten. Also in der Presse, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, gibt es ja durchaus auch mal Kritik an den Investments, die er bisher hatte. Unter anderem wird er mit Abo-Fallen in Zusammenhang gebracht mit ein, zwei Unternehmen, die er betrieben hat in der Vergangenheit. Das ist aber, wie ich finde, doch eher mal eine Hypothek für Sie, oder nicht?
Ich war auch skeptisch am Anfang, muss ich sagen, und durchaus auch der ein oder andere im Team, wenn man ihn so googelt. Auf der anderen Seite erlebe ich ihn jetzt, wir sind jetzt knapp 2 Monate zusammen am Arbeiten, als einen sehr, sehr soliden, sehr bodenständigen und sehr verlässlichen Typen. Hatte einige Firmen, die eben nicht so gut laufen, aber auch einige gelaufen sind oder aber auch einige, die sehr erfolgreich waren. Und man kann sehr viel von seinem Unternehmergeist, den er so hat, lernen. Und da, glaube ich, muss jetzt einfach die Zeit auch zeigen, was er wirklich für ein Typ ist. Aber so in den ersten Wochen sind wir wirklich sehr dankbar, dass er den Laden gerettet hat. Und er zeigt sich als guter Unternehmer.
Hätte es denn eine Alternative gegeben?
In der Insolvenz ist es ja nicht so, dass wir denn das Unternehmen verkaufen, sondern das verkauft der Insolvenzverwalter. Und das geht dann ja auch ein bisschen nach dem Angebotspreis. Insofern waren wir ganz froh. Wir haben ja einen sehr, sehr guten Kaufpreis erzielt. Und das ist dann am Ende das, was entscheidet.
Aber da hatten Sie am Ende dann auch gar nicht mehr viel Mitspracherecht.
Wir haben den Prozess natürlich sehr eng begleitet. Wir haben uns da als Leiter der Firma dann natürlich schon auch sehr eingebracht. Aber in der Insolvenz ist es so, da hat der Insolvenzverwalter das Sagen und verkauft eben auch die Firma. Und wir waren ja sehr froh, dass eben so ein guter Kaufpreis gezahlt wird und ja, das Ganze mit so einem geringen finanziellen Schaden eben eine neue Perspektive kriegt und dass 25 Arbeitsplätze gerettet sind. Wie gesagt, nur weil dann eben an der einen oder anderen Stelle mal vor ein paar Jahren oder das einiges ist ja schon tatsächlich 10 Jahre her, was man so findet in Google. Das war dann tatsächlich nicht das drängendste Problem kurz vor Weihnachten.
Mit welcher Strategie wollen Sie sich denn für die Zukunft aufstellen? Was haben Sie sich denn da ausgedacht, jetzt wieder Sie drei?
Wir waren ja auch in der Vergangenheit schon ein bisschen anders positioniert als die ganz großen Anbieter. Wir haben uns nicht so sehr auf die Rennstrecken konzentriert, also Frankfurt-Köln oder München-Stuttgart, sondern sind durchaus auch kleinere Städte angefahren, bei denen man nicht sofort an den Fernbus denkt, wenn man vielleicht eine Landkarte anschaut, wie zum Beispiel Worms, wie Heilbronn, wie Singen am Bodensee, wie Tübingen. Aber gerade in den Städten, die oft eben nicht gut angebunden sind mit dem Fernverkehr der Bahn, die auch oft sehr studentisch geprägt sind, da sind wir sehr, sehr stark. Und das werden wir sicherlich weiter ausbauen in diesem Jahr. Und wir werden weiter in das Produkt investieren und in das Produkt auch unsere Liebe reingeben. Das ist auch was man bei den anderen Anbietern nicht so, glaube ich, so stark findet wie bei uns, weil wir uns eben so stark identifizieren.
Wie macht man das denn? Wie gibt man denn seine Liebe in ein Produkt?
Man spricht viel mit den Leuten, die es nutzen. Man nutzt es selbst viel. Das ist eben auch, glaube ich, das Gute, dass wir eben so Überzeugungstäter sind. Wir fahren in den Bussen mit. Wir gucken, wie kann man das Produkterlebnis, wie kann man die Busfahrt noch verschönern für den, der mitfährt. Wir haben Bücherkisten an Bord, wo wir mit Buchverlagen arbeiten, die uns ganz neue Bücher immer zur Verfügung stellen. Die kann man dann im Bus lesen. Wir werden jetzt ein Entertainment-System einführen, dass man eben, wenn das schnelle WLAN, was wir haben, nicht funktionieren, dass man das eben auch dann noch im Bus gucken kann, auf seinem eigenen Gerät, auf seinem eigenen Tablet. Und wir werden, da haben wir noch ziemlich gute Ideen, noch ein paar andere kleinere Innovationen bringen, die andere nicht haben. Und wir haben vor allen Dingen, und das ist der größte Vorteil, den wir so haben, wir haben sehr viel uns Gedanken gemacht über die Fahrpläne, die wir haben. Aber wir haben eben uns sehr stark auf diese Fahrpläne konzentriert und die sehr gut optimiert und haben deswegen einfach das Netz in Deutschland, was am wenigsten störungsanfällig ist, am pünktlichsten und wo die Fahrer auch am wenigsten gestresst sind. Wir können am besten die Lenk- und Ruhezeiten einhalten, weil wir eben einfach nicht auf diese sehr langen Strecken setzen wie der gesamte Wettbewerb.
Das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht nachprüfen an dieser Stelle. Aber Sie können mir noch was sagen zu dem Preisniveau im Augenblick. Also ich habe gesehen bei der Internetrecherche, dass es ja teilweise schon Städteverbindungen angibt von Anbietern für 3 Euro und weniger zum Teil.
Ja, im Moment sind die Preise teilweise wirklich unanständig. Das ist so, das kann sich auch jeder mal ausrechnen. Wenn man einen Sitzplatz für 3 Euro verkauft und ein Bus hat im Schnitt 50 Sitzplätze, dann kommt man auf 150 Euro. Das bezahlt nicht mal die Reifenabnutzung. Aber im Moment geht es um die Gewinnung von Marktanteilen auf dem Markt und das wird sicherlich auch noch einige Monate so bleiben.
Sie haben ja den Gegner in Anführungszeichen Deutsche Bahn vor vielen Jahren besiegt. Und jetzt ist es so, dass die Deutsche Bahn sich gerade aufstellt mit ihrem eigenen Fernbus-Konzept und legt vor und sagt, sie möchten ihre Strecken oder ihre Streckenkilometer vervierfachen in den nächsten Jahren. Sicherlich steckt da natürlich auch eine ziemlich große Finanzkraft dahinter und auch eine große Marke mit der Bahn. Macht Ihnen das Angst?
Es erstaunt uns schon ein bisschen, dass die Bahn jetzt eben nach 2,5 Jahren, in denen sie wirklich den Fernbus beschimpft hat, mit teilweise wirklich ja spannenden Aussagen, die da so getroffen werden, doch drauf kommt, dass das ja das Verkehrsmittel der Wahl ist. Und es enttäuscht uns ein bisschen, weil die Deutsche Bahn ja eigentlich was mit Zügen macht und sie ist ja ein Staatskonzern. Und das ist ja auch das eigentlich, was ihre Aufgabe ist. Insofern sollte sie sich vielleicht ein bisschen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Aber ja, man findet anscheinend keine andere Handhabe im Moment gegen diesen Wettbewerb von unten, der Passagiere ganz ordentlich wegnimmt, als da eben mitzumischen. Die Deutsche Bahn hat sich in den vergangenen 2,5 Jahren jetzt, da war sie ja auch schon mit einem starken Fernbusangebot präsent, nicht sonderlich geschickt angestellt. Die ist jetzt nicht unbedingt der Anbieter, wegen dem ich nachts nicht schlafen kann. Mag schauen, ob das jetzt besser wird. Die Deutsche Bahn ist eben ein großer Konzern, braucht auch lange, um Sachen umzusetzen. Aber wenn, bekommt sie das gut hin. Insofern nehmen wir es sich schon ernst. Aber der Markt generell ist nichts für Weicheier. Und die Bahn ist jetzt eben ein weiterer Anbieter, der sagt, sie versuchen da eben auch wieder Fahrgäste zurückzugewinnen. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn sie sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren und ja, das in den Zügen verbessern, was eben viele Leute bis heute nervt, wenn man eben mit der Bahn fährt.
Welcher Anbieter macht Ihnen denn Angst?
Angst macht mir gar kein Anbieter. Angst empfinde ich bei substanzielleren Themen. Aber Respekt habe ich vor jedem Anbieter am Markt. Die haben alle das Potenzial, wieder Marktführer zu werden. Auch das ist alles offen. Und das wird auch, denke ich, noch die nächsten 2 bis 4 Jahre so weitergehen, bis sich dann eben klare Marktstrukturen rausgebildet haben. Und wahrscheinlich wird es eben auf ein Oligopol mit 2 bis 4 Anbietern hinauslaufen.
Und nochmal die Frage, da glauben Sie, sind Sie mit dabei?
Sonst würde ich jetzt den Job wechseln, natürlich. Also ich glaube, dass wir es schaffen, aber es ist natürlich schwierig, da eine Prognose zu treffen, ob das wirklich so kommt. Aber ich glaube, dass die Leute einen kleinen oder etwas kleineren, sympathischen Anbieter, der wirklich von Enthusiasten betrieben wird, auch schätzen. Und das ist auch das, was wir jeden Tag an Rückmeldung kriegen von unseren Fahrgästen und was uns auch weiter bestärkt. Die haben keine Lust auf einen Staatskonzern, die haben auch keine Lust auf einen Monopolisten, gerade mein Fernbus Flixbus auf dem Weg zur Börse. Die wollen schon auch ein bisschen Auswahl und die verstehen, warum es einfach mit uns mehr Spaß macht, Bus zu fahren als mit den anderen Anbietern. Und deswegen werden wir Bestand haben, weil wir das beste Produkt bieten.
Sie haben eingangs auf unser kleines Spiel hin gesagt, auf meine Frage, was Ihnen denn einfällt zu größtes Glück. Da haben Sie nicht gesagt, ich bin der beste Anbieter im Markt, sondern Sie haben gesagt, Familie und Freunde zu haben, die Sie unterstützen. Warum ist das so viel wichtiger als der Beruf für Sie?
Weil es das ist, was am Ende bleibt. Also Firmen vergehen. Ich meine, so schön das ist, aber das ist alles ja sehr endlich. Und Freunde und Familie, das ist das, was bleibt. Und das ist eben auch das, was einen durch Krisen trägt. Also wir hätten die Firma alle nicht aufbauen können, also meine 2 Mitgründer nicht, ich auch nicht, wenn wir nicht Leute gehabt hätten, die uns in wirklich, also Freunde und Familie, die uns in schwierigen Situationen immer wieder den Rücken gestärkt hätten und auch immer wieder bestärkt hätten zu sagen, mach das, probier das mal aus. Gründe ein Busunternehmen, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man eben immer diesen Rückhalt bekommt. Es gibt eben ja auch immer viele Zweifler. Und deswegen muss man sich schon sehr genau angucken, in welchem Kosmos man so unterwegs ist. Und da bin ich sehr dankbar, ein ganz tolles Umfeld zu haben, ja.
Das war HR Info, das Interview mit Dein Busgründer Christian Janisch und HR Info Wirtschaftsredakteurin Heidi Radwilas. Mehr Informationen und das komplette Gespräch als Podcast auf hrinforadio.de.